Ihr seid bereit, oder? Können wir starten?
Nein, noch nicht. Läuft das Recording?
Recording läuft, ja.
Super, ey. Philipp kommt eben. Warte mal. So, Bels, wir könnten. Gibt's uns ein Go?
Und dann ein Go, Go, Go.
Hallo Krefeld. Hallo Kufa. Hier ist grundlos gute Laune. Der Vorrundengegner für eine Koalition, die schon in der Gruppenphase zittert. Die Themen heute. Der FDP-Parteitag wird zur Nacht der lebenden Toten. Und die Frage, braucht nach Timmy auch Friedrich Merz eine Wahlrettung? Und hier sind die Weißwein-Dealer von Wolfgang Kubicki, Tobias Mann und Philipp Simon.
Guten Abend, Krefeld!
Hallo!
Ja, Wahnsinn!
Krefeld!
Wunderschöne Menschen hier in Krefeld, wenn Sie das sehen könnten. Sie, die Sie jetzt diesen Podcast hören, das ist wirklich fantastisch.
Krefeld im Juni und das Tolle, es ist nicht ganz so heiß.
Das stimmt. Aber du bist so ein Schlechtwetterfreak, ne?
Was heißt das?
Ja, weil du findest das toll, wenn es draußen nicht so... Ich habe gestern Open Air gespielt, mein Freund.
Oh, und wie war's?
Es hat aus Eimern geschifft. Und es war am Ende dann so, die Menschen haben ausgeteilt bekommen, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die wirklich toll durchgehalten haben, haben solche Regencapes ausgeteilt bekommen. Mhm. Und der Regen ist so laut auf diese Regencapes draufgeprasselt, dass die Anlage kaum mitkam. Also es war affenlaut.
Aber sind auch alle geblieben?
Es sind auch die meisten geblieben, tatsächlich.
Guck mal, und das ist das leidensfähige Kabarettpublikum.
Ja.
Das hast du beim Comedy-Publikum nicht.
Das stimmt. Kabarettpublikum will fast schon beregnet werden.
Ja. Die möchten auch körperlich leiden.
Die wollen das spüren, ja? Ja. Es geht den Bach runter und wir fließen mit.
Übrigens, wir quasseln gerade so schön, aber wichtigste Frage gleich zu Beginn. Wie war deine Spargelsaison?
Ich hab genug. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass es bald vorbei ist.
Bist du so ein Spargelfreak?
Nee, meine Mutter. Meine Mutter, die ist begeistert. Die macht alles mit Spargel. Spargelsalat, Spargel mit Soße, Spargel im Brot, Spargelschorle. Es gibt wirklich
Spargelschorle?
Ja, süß gespritzte Spargelschorle mit Fanta.
Was? Und sowas.
Ja,
was ist denn Spargelschorle?
Das habe ich übertrieben formuliert.
Das
aber
klingt ja fast wie eine Eigenurinbehandlung. Also.
Stimmt, so ein Euphemismus.
Wer war das damals bei WDR 2? Die hat doch damit angefangen.
Domian.
Karen Thomas.
Karen Thomas. Die hat Spargelschorle.
Die hat, nein. Die
nein.
Hat, egal, das ist. Lass uns mal rüber ins Primaten-Ping-Pong.
Philipp, ich habe was mitgebracht. Ich komme ja aus Mainz.
Ja.
Und Mainz und Wiesbaden, das verhält sich so ungefähr wie Köln und Düsseldorf. Also da ist so ein bisschen so ein Beef. Und es ist nun so, dass ich sagen muss, dass das Leben oftmals die Beispiele dafür liefert, dass wir Mainzer uns überlegen fühlen. Denn es kam jetzt, ist wirklich wahr, I shit you not. Es kam eine Nachricht, eine Pressemitteilung, die herausgegeben wurde von der Feuerwehr in Wiesbaden. Mhm. Überschrieben mit, die Feuerwehr Wiesbaden ist keine Pool-Service-Hotline. Ich lese es kurz vor, was die Feuerwehr Wiesbaden geschrieben hat. Die Feuerwehr Wiesbaden erhält derzeit vermehrt Anfragen zur Befüllung von privaten Pools sowie zur Ausleihe von Schläuchen. Vor diesem Hintergrund möchten wir freundlich darauf hinweisen, dass die Feuerwehr weder einen Poolbefüllungsservice anbietet, noch Schläuche für private Zwecke verlangt. Das musst du dir mal vorstellen.
Aber haben die Menschen in Wiesbaden alle einen Pool und in Mainz
nicht? So klingt's. Das sind so Leute, die rufen das technische Hilfswerk an, um einen Dübel in die Wand zu treten. Aber jetzt mal ganz abgesehen von Wiesbaden.
Ja.
Aber was sagt ihr das über die Menschen?
Naja, ich sag mal so, es war ja zwischen, während Corona, alle, die gut verdient haben und nicht in Urlaub fahren konnten, haben sich doch einen Pool gebaut, wenn ich das in Deutschland richtig mitbekommen
aber
habe,
jetzt
oder?
Überleg mal, nur weil du einen Pool gebaut hast, kommst du nicht auf einmal in Panik und denkst dir, Scheiße, wähl 112, wir brauchen Wasser.
Naja, wie willst du das machen, wenn du es mit dem Gardena-Schlauch machst, das ist ja 6 Wochen an dem Ding. Da machst du irgendwie in 6 Wochen 50.000 Liter rein und dann ist Herbst. Da rufst du natürlich die Feuerwehr und sagst, Leute,
aber dann legt doch wenigstens einen Brand im Pool, damit's mit dem Grund da, dass sie sagen kannst, hier, es brennt bei uns. Wo denn? Ei im Pool. Dann könnte man das umgehen. Aber ich fand das bemerkenswert, dass die Leute auf so Ideen kommen, bei der Feuerwehr anrufen. Also scheint ein Problem zu sein bei uns in der Region. Ich merke, so in Krefeld ist das kein Thema.
Nein.
Hier regnet so viel, da läuft der Pool von alleine voll.
In Krefeld hat man einen Innenpool. Da trägt man den Reichtum nicht so nach außen.
Ich verstehe. Und dann kommt da der Laster mit dem Bollinger und der wird dann abgeladen im Pool.
Ja. Den was?
Bollinger.
Was ist das?
Bollinger ist Champagner.
Ah.
Oder Bollinger, oder? Ist es nicht? Nein, das ist, glaube ich, Tétanger und nicht Teidinger.
Ist das nicht das Moët?
Bitte, das Moët, genau.
Das Moët ist es doch.
Irish Moët ist doch dieses Parfum. Gut, das ist das Niveau, was Sie erwarten konnten. Ich meine, was?
Zumindest auf der Seite vom Saal. aber da du jetzt so viel Tagesfreizeit hast, hast du dir auch die Obduktion von Hope im Livestream angeguckt?
War das nicht das, wo die auf dem Wal rumgeklettert sind?
Nee, und dann, sondern die haben den jetzt aufgeschnitten.
Wirklich?
Ja.
Und was haben sie gefunden?
Na, dass es kein Männchen ist. Das Timmy war falsch. Das war, also Deutschland hat quasi Gender-Shaming wochenlang gemacht.
Also wäre es eher Tilly gewesen als
es
Timmy.
Es wäre Tilly gewesen.
Ja.
Ich fand ja auch toll diesen Backhaus, der jeden Tag, der wirklich ja auch bei Bild.de im Livestream stand und immer sagte, Timmy hat mir in die Augen geguckt und es hat mein Leben verändert. Da hat er wirklich gesagt, ich fand es toll.
Jetzt die Obduktion, oder?
Nee, aber ich fand es toll, wie man sich um diesen Wal gekümmert hat, weil es gezeigt hat, es gibt schon noch Empathie, nur nicht mehr gegenüber Menschen. Aber wenn so ein Wal, dann blüht man auf.
Ja, es war ja fast ein Landtagswahl, weil, es war ja politisches Thema gewesen. Wer kümmert sich wie, wer hat mit welchem Neoprenanzug sich irgendwie dann in die Nähe des Wals begeben?
Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ne? Mhm. Solange es genügend Millionäre gibt, die sich da so ein Wahlrettungsteam leisten können, ne, können wir auch eine Vermögensteuer haben.
Ja.
Haben wir gedacht, also, wer den Wahl da...
Ja. Aber ja. Das war ja wohl nicht, die Rettungsaktion war wohl nicht günstig. Die hätten eigentlich die Feuerwehr anrufen können.
Ja, aber die war beschäftigt, die muss ja die ganzen Pools in der
Wiesbaden
füllen.
Das stimmt. Genau.
So, was mich auch noch bei dir interessiert, wir werden beide im August 50 Jahre alt.
Ja. Ja. Oh, ja. Man weiß nicht genau, soll man klatschen oder soll man trauern, aber es ist...
Hast du schon die große Hafenrundfahrt gebucht?
Ach, das meinst du? Ja, als Hypochonder schon seit Jahren.
Nein, kriegt man... Machst du das als Privatleistung einmal im Jahr?
Nein, ich mach das. Ich habe mir auf YouTube ein Video angeschaut, ich mach das selbst. Ich habe mir bei
Amazon... dann auch die 112 und dann sagst, bring mal den Schlauch vorbei. Ja, ja. Hast du es gebucht? Hast du das schon?
Nein, ich bin ja großer Vorsorgetyp, also ich nehme da alles mit. Ja, ich habe ja so eine App von meiner Krankenkasse, die mir auch sagt, was mir wieder zusteht. Und das nehme ich eiskalt mit. Alles. Wirklich alles.
Echt?
Ja. Auch gynäkologische und ich alles. Ich nehme alles. Ich habe schon beim Frauenarzt im Wartezimmer gesessen. Alle haben mich komisch angeguckt. Ich hab gesagt, kriege ich umsonst, mache ich mit. Also ich nehme alles.
Hast du eine eigene App inzwischen von der Krankenkasse?
Nein, wirklich. Das ist eine super App. Ich kann die nur empfehlen, aber ich will keine Werbung machen.
Ist das eine private Krankenkasse?
Nein. Ich bin eisenhart und überzeugt gesetzlich versichert, mein Freund.
Bei welcher?
Barmer.
Ja.
Sind Fans da?
Da gibt's sogar Applaus.
Sind Barmer Ultras, immer im Publikum. Ja. Die sind eisenhart drauf.
Ich bin bei der Techniker-Krankenkasse. Oh, sehr gut. Sehr gut.
Das ist noch, ja, weil du bist ja ein geborener Techniker, auch merke ich immer, wenn ich mit dir zusammenarbeite. Deswegen, ist das eigentlich mal so gewesen, dass wirklich nur Techniker in dieser Krankenkasse stattfinden durften? Oder warum war das so eine Krankenkasse für Menschen in technischen Berufen? Und warum darf der dann da mitmachen? Weil ich kann mal eins sagen, wenn hier einer keine Ahnung von Technik hat, ja, dann ist es der
aber
da.
Aber was war dann die Barmer? Der hatte ja hoffentlich nichts mit erbärmlich zu tun.
Nein, nein, das ist ja von Obama, der...
Ja, Medicare.
Obamacare, ja, das ist ja... Yes,
du, ich habe aber das, hier, du, ich hier, habe das du, Gefühl, nein, ich habe da wirklich das Gefühl, dass du heute in extrem guter, schlechte Wortwitzlaune bist.
Natürlich,
das
immer.
Ist so ein bisschen.
Na, vor allem, ich versuche mich heranzutasten. Du hast mir schon so angeteasert, dass es ein Thema gibt. Und ich bin total gespannt. Du weißt aus. Du hast mir erzählt, du hättest eine Historie mit Krefeld.
Ja, absolut. Ich habe hier einen meiner ersten, glaube ich, beruflichen Bühnenauftritte gehabt.
Hier in der Kufa?
Nein, in Krefeld. Und ich habe...
Ja, aber die Kufa ist ja... Bei welcher Bühne denn in Krefeld?
Ich war damals im Varieté hier im... Ich glaube, es hieß Seidenfaden. Seidenfaden? Seidenpalast? Seidenweberhaus?
Nee, das Seidenweber, ist was anderes. Das klingt so ein bisschen wie ein Swingerclub. Heute im Seidenweberhaus. Aufgeschlossene Paare, alles kann nichts.
Nein, das ist, entschuldige mal, Krefeld war eine große Textilstadt. Deswegen kommt
das. Das weiß ich.
Das weiß ich.
Mein erstes Wams war nämlich aus Krefeld.
Also,
da hat es mir echt das Monokel aus dem Auge geschlagen, als ich das damals bekommen habe. Aber jetzt kommen wir zum. Du hast im Varieté gespielt.
Vor knapp 30 Jahren im Jahr 1998.
Als Kontorsionist damals.
Als Kontorsionist und Kraftakrobat. Nein, als Zauberer und Conferencier 98. Und ich habe von 98 bis 2006 in Krefeld gewohnt.
Nein, wirklich? In welcher Straße?
Das weiß ich ehrlicherweise nicht mehr. Es war in der Innenstadt. Und ich weiß, dass ich zu Fuß zum Anjuna gehen konnte.
Was ist das, Anjuna?
Anjuna war eine Bar oder ist eine Bar. Gibt's es noch?
Ja.
Gehört wahrscheinlich dann immer noch Ramisch. Und das war super, weil die hatten auch montags auf. Und ich hatte ja montags immer frei. Weil ich habe im Varieté viel dann quer durch Deutschland gespielt. Und dann hatte ich Montag, Dienstag immer frei. Und dann habe ich da die Leute belästigt. Ich fand Krefeld sehr schön.
Aber hast du aus Krefeld einen Vibe mitgenommen, wo du gesagt hast, ja, hier fühlt man sich wohl. Hier bin ich Mensch.
Ich finde, man merkt natürlich, es ist Niederrhein. So, da sind die
Wie
Leute.
Wie ist das gemeint jetzt wieder?
Die Leute sind einfach fröhlich, ein bisschen entspannter. Und ich finde bei Krefeld, aber korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Ich finde, man merkt ein bisschen auch die Nähe zu den Niederlanden. Oder? Es ist.
Und deswegen trage ich heute diesen Pulli, auf dem Amsterdam draufsteht. Ja? Philipp, bevor wir in die Politik einsteigen.
Ja. Ich war noch gar nicht
mit. Ach, du warst doch gar nicht durch.
War noch gar nicht mit meiner Krefeld-Nostalgie fertig. Ja,
bitte, bitte, dann weiter.
Das war vor 30 Jahren und ich fand es hier sehr schön. und ich bin danach nach Berlin gezogen und da habe ich 7 Jahre ausgehalten und es war die Hölle. Wirklich.
Grüße an der Stelle nach Berlin und. Es ist auch eine schöne Überleitung, weil bevor wir über Politik sprechen, lieber Philipp, möchte ich mit dir über was sehr Unpolitisches sprechen, und zwar über Markus Söder. Denn Markus Söder hat
Insta-Söder.
Der kann man ja sagen, Seriosität damit verwechselt, sich zu rasieren. Hat sich ja den Bart abgemacht, weil er jetzt ja seriöser werden möchte. Ja, hat er ja gesagt.
Ich werde künftig noch stärker darauf achten. Und versuchen, dass Ton und Stil der Lage unserer Demokratie angemessen ist.
Man müsste vor allen Dingen, er will noch stärker drauf achten. Weil wenn sich einer im Ton und Stil Mühe gegeben hat,
dann ist es der
Söder. Dann der Bratwurst, Markus.
Absolut. Und Markus Söder hat ja ein bisschen Ärger am Hacken.
Ja?
Ja, also nicht nur, dass es jetzt Briefe gibt, die gegen ihn gerichtet sind, sondern auch natürlich an der Basis macht sich Wut breit. Weil nach der doch etwas verkorksten Kommunalwahl in Bayern, die ja nicht gut ausging für ihn und die CSU. CSU ist bekannt? Ich frage nur, weil noch kennt man sie. Und es ist so, dass da so ein bisschen Prozesse an der Basis stattfinden, die sind unzufrieden. Weil Söder nach dieser Kommunalwahl, charmant wie man ihn kennt, Folgendes gesagt hat.
Für die künftige Auswahl von Kandidaten. Ich glaube, das muss noch einmal grundlegend überlegt werden und kann nicht nur vor Ort, sondern muss zumindest begleitet werden von hier aus.
Von ihm. Also, das ist charmant, oder? Das ist doch was, wo ich...
Er hat im Prinzip die Schuld für das schlechte Ergebnis bei der Landtagswahl den Kandidaten vor Ort in die Schuhe geschoben.
Natürlich. Die taugen nichts und wenn er was zu sagen gehabt hätte, wäre das alles besser gelaufen. Das ist das Sympathische und man fragt sich wirklich, ist das jetzt so die Söder-Dämmerung? Müssen wir uns verabschieden?
Es gibt ja die ersten Anzeichen.
Ja,
ne?
Und ich muss dir sagen, als Kabarettist sage ich nein. Das darf nicht passieren. Ja? Und ich möchte eine Petition ins Leben rufen und vielleicht darf ich Sie nachher bitten, es liegen Listen draußen aus, wo wir jetzt hier von hier aus eine Petition starten, Markus Söder muss bleiben, weil er uns Gags liefert. Und Es ist wirklich, wie was verbindet dich mit Söder? Hast du nicht auch mittlerweile so eine Hassliebe?
Was ist das für eine was soll mich mit Markus Söder? Ja, mich verbindet nichts mit Markus Söder.
Doch, aber du redest ja schon seit Jahren auf der Bühne über Markus Söder.
Ja, aber es verbindet mir. Es gibt doch einen Unterschied, ob ich fühle mich ihm doch nicht verbunden. Ich halte ihn, ich glaube auch nicht, dass Markus Söder noch ein Politiker ist. Für mich ist es ein Social Media Fluencer Furz.
Aber jetzt will er sich ja ein bisschen.
Ja, aber das hat doch nichts. Der Mann hat doch, seien wir doch mal ehrlich, der Mann hat doch die letzten 5-6 Jahre nichts mit Politik gemacht. Wenn es die Situation erfordert, dann umarmt er Bäume. 3 Jahre später sagt er, das ist das Schlimmste, was man im Leben machen kann.
Und jetzt umarmt er Brennstäbe, ja.
Genau, also das hat ja nichts mit Politik zu tun. Sondern das Einzige, was er gemacht hat, ist, der Wertigkeit der Demokratie nachhaltig zu schaden, indem er alles kaputt gemacht hat, was er kaputt machen kann, wenn es ihm gerade in seine Agenda passt. Es ist genauso dieses blöde Gelaber, wo sie monatelang auf dem Habeck. Ich meine, man kann die Politik scheiße finden, aber sie haben der AfD einfach nur einen riesen Gefallen getan und alles nur, damit sie wieder irgendwie da sitzen, wo sie jetzt sitzen, um dann festzustellen, ach, ist doch nicht so einfach. Und jetzt ist der Merz unbeliebter als Scholz. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Friedrich Merz ist ja unbeliebter als Scholz.
Das.
Und der Scholz hat mit seiner dusseligen Tasche auch schon nur auf der Bank rumgesessen. Ja. Das war ja auch schon eine
Zumutung. Ich glaube, Scholz' Tasche ist beliebter als Friedrich Merz. Ja. Und das... Ja. Das wäre übrigens. Ich finde, Scholz' Tasche bräuchte einen eigenen Instagram-Account. Vielleicht sollen wir den ehrlich, aber weil du gerade von ihm sprichst und damit möchte ich auch schließen.
Ja.
Ich habe einfach so ein bisschen random was mitgebracht, was mich bewegt hat. Robert Habeck war im Spitzengespräch, heißt das glaube ich, bei Feldenkirchen, beim Spiegel. Und da wurde er auch zu Markus Söder befragt in so einer Schnellfragerunde. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten.
Was ich an Markus Söder am meisten bewundere.
Markus Söder gehört wirklich zu den Menschen, an denen ich nichts bewundere.
Zitatort.
Bei mir geht es heute um den FDP-Parteitag.
Yay!
Ich habe ihn mir an diesem Wochenende komplett im Livestream reingezogen. 11 Stunden. Großartig. Ich muss ehrlich sagen, es war ja ursprünglich, war ja dieser Kongress gedacht als Krönungszeremonie für Wolfgang Kubicki.
Ich komme immer noch nicht rüber weg. Andere Parteien suchen Hoffnungsträger, die FDP sucht Zeitzeugen. Es ist wirklich, ich komme nicht.
So. Und Kubicki ist ja auch wochenlang vorher durch die Gegend und hat gesagt, hier, ich regle das jetzt und so. Und dann taucht auf diesem Parteitag aus dem Nix Agnes Strack-Zimmermann aus dem Hut und macht eine Kampfkandidatur. Und nur damit sie auch gleich zum Einstieg jetzt mal mitkriegen, was das auch für ein Spirit von ihr hatte, hören wir jetzt mal nur die allerersten Worte, die sie an diesem Tag gesagt hat.
Liebe Freundinnen und Freunde, lieber Wolfgang, wo bist du? Du hast recht. Wir sind Schlachtrösser, wir haben beide weiße Haare, sind eine Generation. Okay, ich bin 6 Jahre jünger als du, aber wir wollen nicht kleinlich sein. Wir sind laut, man kennt uns. Es gibt einen Unterschied, lieber Wolfgang, ich bin definitiv besser rasiert als du.
So, das war direkt zu Anfang schon mal die Stimmung. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, als du gesagt hast, hey Philipp, beschäftige du dich doch dieses Mal mit der FDP, war mein erster Gedanke.
Ich habe keine Lust auf arrogantes Rich-Kids-Gerede.
Rich-Kids-Gerede?
Ja, und dazu muss man wissen, denn das war kein Linker, sondern das waren FDPler auf dem FDP-Parteitag. Das war Michael Kauch, der nach 25 Jahren, glaube ich, als sozialpolitischer Sprecher da aufgehört hat. Und der hat wirklich eine emotionale Rede abgeliefert. Und ich fand das hat den Spirit schon sehr gut getroffen.
Aber
und damit,
Philipp, kann man sagen, dass sich da schon so ein bisschen diese, war das vor der Abstimmung oder danach?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Das war die Aussprache.
Es hat sich ja gezeigt, dass selbst kleinste Elemente sich noch teilen können. Das ist ja so ein bisschen Physik-Lehrstunde gewesen, weil ich hätte gedacht, die FDP ist so winzig. Was soll sich da noch teilen?
So, jetzt rede, also das aktuelle Image. Die FDP hat natürlich ein wahnsinniges Imageproblem, weil sie auch nicht mehr wahrgenommen wird. Wir erinnern uns, der Chef die letzten Jahre war...
Habe ich schon verdrängt.
Christian
Dürr. Ja,
natürlich,
ja, habe ich schon verdrängt.
Christian Dürr, wann ist er das letzte Mal aufgefallen? Mir ist er das letzte Mal aufgefallen im Winter, als er gegen das Gesetz verstoßen Salz in Berlin vor der FDP-Zentrale verstreut hat und gesagt hat, wir sind für Freiheit.
Der Rebell, oder?
Ja, das war der Rebell.
Les Miserables.
So, und
ich streue Salz hier überall. Das war wirklich diese Drama. Ich hol das Salz, denn das Salz... Egal. Keine Musical-Freunde hier heute in... Du, doch ein paar Menschen da hinten mit Tränen in den Augen.
Ja. Und jetzt ist seit ein paar Monaten natürlich, also der Einzige, der wirklich noch sichtbar war, muss man sagen, ist Wolfgang Kubicki, weil der sich überall mit 2,0 Promille reingesetzt hat, wo man ihn eingeladen hat.
Ich habe zumindest das Gefühl, dass er sich seiner Widersacherin, also mit Agnes Strack-Zimmermann, zumindest mit dem ersten Nachnamen identifizieren kann.
Ja.
Ja. Ja. Oh, ja. War die mal verheiratet mit Günther Strack? Die Älteren werden sich erinnern, ein Fall für zwei.
Ja.
Ja, deswegen Strack-Zimmermann, das sind ja auch zwei. Aber egal, das führt jetzt komödiantisch zu weit.
Genau, ja. Er hat überall gesessen, wo man so sitzen wollte und konnte. Und ist mir vor allen Dingen dadurch aufgefallen, dass Wolfgang Kubicki vor allen Dingen im Internet rumgepöbelt hat. Also für mich war es auf Facebook, ich hatte immer das eine, es ist jetzt so ein pöbelnder alter Rentner. Und meines Erachtens hatte er in den letzten Monaten nur noch zwei Themen. Das eine war Migranten raus und... Es war ihm ganz, ganz wichtig, dass er Friedrich Merz Eierarsch nennen kann.
Ja.
Ja, er sagt, Beleidigung muss drin sein, das gehört zur Meinungsfreiheit dazu.
Aber das ist so eine Schulhofbeleidigung, oder?
Eierarsch?
Eier, wie heißt das? Du Eierloch, gab's doch. Fang mich doch, du Eierloch. Das ist so dieses Niveau.
Wo haben wir denn gespielt?
Naja, aber Eierarsch, so wie Kanaldeckelbumser und sowas, was man damals... Oder Steckdosenbefruchter. Das war so. Kennt man das in Krefeld nicht?
Ich habe alles gerade zum ersten Mal gehört. Ja,
das waren so die Beleidigungen, die wir in der Grundschule angebracht haben.
Das ist ja schlimmer als Kubicki, was du hier machst. Ja. Steckdosenbefruchter?
Ja.
Furchtbar. Also, Kubicki geht's darum, er will den Paragraphen 188 wieder absetzen, der eingeführt wurde, der Politiker nochmal besonders schützen soll. Das wiederum ist entstanden in einer Zeit, als Politiker immer stärker beleidigt und bepöbelt wurden, wollte man dem einen Riegel vorsetzen und er will diesen Paragraphen wieder rausholen und sagt, der 185, der würde völlig reichen, weil da wäre auch alles, mit was Beleidigung angeht, gedeckt. Was sagst du dazu?
Na gut, dieser Paragraph, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurde ja auch deswegen so verschärft, weil es ja darum ging, dass Lübcke erschossen worden ist und dann die ganzen Prozesse, die auf Social Media stattgefunden haben.
Jetzt muss man dazu sagen, jemand erschießen ist keine Beleidigung
mehr.
Nein.
Nein, aber das war das Klima, in dem darüber verhandelt wurde. Und es ist ja so gewesen, dass diese Prozesse auf Social Media eine Dimension bekommen haben, wo man sich ja überlegen muss, wo gleiten wir da als Gesellschaft hin, ob das jetzt die richtige Entscheidung gewesen ist.
Naja, also gewöhnt haben wir uns ja alle dran. Es ist zum Beispiel völlig normal, dass nach einer Mitternachtsspitzenaussendung Morddrohungen kommen. Das ist völlig normal, dass Leute austicken. Da haben wir uns ja dran gewöhnt, sondern die Frage ist ja, und das steckt ja eigentlich dahinter, dass wenn quasi Politiker, Habeck wurde da immer angeführt, Baerbock, inzwischen weiß man, die früher drüber geschimpft haben, wie Merz und so, machen sie jetzt selber, dass die halt 300-400 Mal...
Strack-Zimmermann übrigens auch.
Ja, die ist auch ganz bekannt dafür.
Ja.
Genau, was sagst du dazu? Muss man das aushalten?
Dann will ich mal grundsätzlich antworten. Ich tue mir immer schwer damit, wenn Gesetze verschärft werden, indem man mehr Details reinbringt. Oft ist es ja schon ausreichend, wenn man den bestehenden Rechtsrahmen ausschöpft. Und die Morddrohung, wenn ich richtig informiert bin, ist ja jetzt schon etwas, was justiziabel ist. Also vielleicht rede ich da jetzt Wolfgang Kubicki das Wort, aber ich finde, man muss immer überlegen, wenn man verschärft, reicht nicht das, was man hat, schon aus? Es ist dann oft so ein bisschen politischer Aktionismus, weil man irgendwas tun will und oft verschlimmbessert man dann Dinge damit. War das dir zu allgemein, weil du jetzt so, nein, wie so ein Wackeldackel
mich ich fand, du hast es, ich fand, ich würde dir zustimmen, ja.
Das höre ich selten.
Ja, ich weiß. Der Frage, die wir uns jetzt aber gleich, oder die wir uns in den nächsten Minuten noch widmen wollen, ist die Frage, wozu braucht man eigentlich noch die FDP? Weil ich sag mal, die Position jetzt zu sagen, weniger Migranten, die Kubik übernehmen hat, dafür gibt's eine Partei, da braucht man die FDP nicht für.
Aber vielleicht wollen sie so eine Art AfD mit BWL-Abschluss werden. Ich stelle ja nur Fragen.
Darauf läuft es auch so ein bisschen hinaus. Die Frage ist also, wozu braucht man eigentlich noch die FDP? Und diese Frage hat sich auch eine Frau auf dem Parteitag gestellt. Und wie ich finde, mit einer interessanten Erkenntnis. Wozu braucht man noch die FDP?
Sehr geehrte Damen und Herren, wozu die FDP? So viele haben geschrieben, FDP, wozu brauchen wir sie? Freiheit haben wir doch in Berlin, stellt jeder seine Matratze und seinen Müll vor die Straße. Alle sind doch frei.
Ja, ich fühle mich auch erst wirklich immer frei, wenn ich meinen Müll auf die Straße stellen kann.
Und die Matratze.
Und Wildpinkeln.
Es macht ja nichts freier, als wenn du morgens die Matratze auf die Straße wirfst.
Das ist, und zwar, ja, weil ich jeden Tag per Internet mir eine neue Matratze bestelle.
Deswegen hast du so einen gesunden Rücken.
So einen gesunden Rücken.
Ja.
Also, sie war sich sicher, frei ist, wenn man den Müll auf die Straße stellen kann. Und Parteitage brauchen immer ein Motto. Und ich finde ja, Parteitagsmotten sind immer, Mottos.
Mottos. Das waren die in den ersten zwei Reihen gesessen haben.
Schlimmer.
Das waren die Parteitagsmotten.
Da ist der Lateiner mit mir durchgegangen.
Ja. Früher haben die Grünen gestrickt, bei den Liberalen beißen sie Löcher in Pullis. Ja. Die Parteitagsmotten.
Nein. Aber mein Eindruck...
Das wären lustige Zwischenschüsse. Wenn so eine Übertragung vom Parteitag in die erste Reihe... Also was mit dem los ist, unsere Parteitagsmotte?
Mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass es in den letzten Jahren eigentlich nur bescheuerte Parteimottos gegeben hat. Ich erinnere mal so ein paar. CDU, Verantwortung verpflichtet. Finde ich sehr lustig. Also gerade bei der CDU. Dann SPD, Veränderung beginnt mit uns. Oder Grüne, Veränderung schafft Halt.
Was?
Ja, ich finde, das ist ein richtiger Habeck. Veränderung schafft Halt.
Okay, das ist...
Meine Familie hat mich verlassen. Ich fühle mich irgendwie sicher. Ja.
Veränderung macht Halt.
Schafft Halt. Nein, schafft Halt.
Schafft Halt. Ja. Das ist, wenn der Bus an ungewöhnlicher Stelle hält.
Richtig.
Ja.
Wenn der nicht... Genau, wenn der... Wenn der Bus 100 Meter davor und du dann rennen musst, das gibt dir Halt.
Ja.
So, das Motto bei der FDP lautete,
Achtung,
wo Freiheit ist, ist alles möglich.
Oh, von welchem Philosoph haben sie das denn geklaut?
Nee, ist irgend so eine Berliner Agentur, die dafür fünfstellig kassiert hat. Ja. Wo Freiheit ist, ist alles möglich.
Ja, jung und matt in der Birne.
Ja,
ja.
Für mich klingt's, wo Freiheit ist, ist alles möglich, klingt für mich so ein bisschen wie offen für alles, aber nicht ganz dicht. Oder?
Aber es muss
so,
man,
wo Freiheit ist.
Das ist sowas, das hättest du auch damals bei so Cognac-Werbung im Fernsehen.
Und die
wo
Frage,
Freiheit ist.
Wo Freiheit ist, ist alles möglich.
Ja. Gut, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Also, das ist sowas wie, wo Luft ist, kann man atmen. Also, es klingt schön, bringt dich aber inhaltlich nicht weiter.
Genau, aber es gab einen FDP-Parteitagsmitglied, der fand den Spruch auch super.
Ja.
Und hatte dann eine Erklärung, die lang ist.
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wo die Freiheit ist, ist alles möglich. Und das ist so gut gesagt, dass man da eigentlich gar nicht viel weiter dazu sagen muss. Und die Freiheit ist in der FDP zu Hause. Und die Freiheit hat auch sehr viel, das ist heute schon gesagt worden, mit der wirtschaftlichen Stärke eines Landes zu tun. Deshalb ist es auch wichtig, dass die FDP wieder der Partner der kleinen und mittleren Händler des Mittelstandes wird, der Betriebe. Weil das ist die Grundlage unseres Erfolgs gewesen in Deutschland. Und es ist wichtig, dass das in allen Teilen Deutschlands erfolgreich ist. So wie das im Grunde genommen auch wichtig ist bei Wahlen, wie hier zum Beispiel auch in Berlin. Es ist wichtig, dass die FDP in allen Teilen Berlins erfolgreich ist. Und deswegen ist es gut, dass es die FDP gibt.
Aber gut, aber man kann viel draus rauslesen aus dem Motto, wenn man... Das war mir so nicht klar.
Ja, es ist wichtig, dass die FDP nicht nur in allen Teilen von Deutschland erfolgreich ist, sondern auch in allen Teilen von Berlin.
Ja.
Ja.
Ist ja
ich,
nicht mehr
dabei.
Ich muss
ja sagen, ich bin ein großer Parteitagsfan von allen Parteien. Ich gucke mir immer mit großer Begeisterung diese Livestreams bei Phoenix an. Es sind einfach ganz besondere Biotope. Und was mir bei dem FDP-Parteitag aufgefallen ist, ist, viele Delegierte haben Probleme bei der Ansprache.
Mhm.
Weil statt liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde benutzen die eher, war mein Eindruck, jetzt häufiger die männliche Variante, aber dafür doppelt.
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde.
Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde.
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde.
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde.
Meine lieben Parteifreundinnen und Parteifreunde.
Liebe Parteifreunde, wir müssen reden.
Ja, wir müssen dringend über Gleichberechtigung bei der FDP reden.
Liebe Parteifreunde, Parteifreunde.
Ja. Und auf so Parteitagen darf ja jeder was sagen.
Ja.
Redezeit bei der Aussprache bei der FDP betrug 3 Minuten. Und nach
Moment, erklär es nochmal ganz kurz. Das ja. heißt, Redezeit bedeutet, es steht...
Aussprache, genau. Die Leute können sich melden, können dann an Mikro gehen und haben dann 3 Minuten Zeit, was zur Partei zu sagen. Da darf sich jeder melden, kann jeder mitmachen.
Können die auch jemanden adressieren? Also können
ja, klar. Die können auch Fragen stellen oder so. Genau. Also sie können alles Mögliche machen. Also okay. Ist Aussprache. So. Und das Ding lief, ich meine, der Zeitmesser bei Phoenix war so auf 4-5 Stunden oder so. Und nicht nur ich wurde müde, sondern man hatte auch das Gefühl, die Leute vor Ort waren so ein bisschen müde. Und dann hat sich einer gemeldet und hat gesagt, ja, er würde gerne die Zeit auf 2 Minuten begrenzen. Und da bekam er doch wirklich, finde ich, argumentativ sehr fundierten und sehr klaren Widerspruch.
Auf die Idee... Sage ich jetzt einfach mal, kann nur jemand kommen, der noch nie sich vorbereitet hat, hier eine Rede zu halten. Weil wenn ich weiß, dass üblicherweise ich hier auf einem Bundesparteitag eine 3 Minuten Redezeit habe, schreibe ich eine 3 Minuten Redezeit, die rund ist. Wenn ich den dazu zwinge, das auf 2 oder 1 Minute zu verkürzen, bricht die ganze Redelogik zusammen.
Ich glaube, das Argument ist verstanden. Vielen Dank.
Oh.
Dann können wir darüber abstimmen.
Ich habe dafür aber laut Geschäftsordnung schon 3 Minuten Redezeit, um das zu begründen.
Also ich hätte bei ihm einen Vorschlag, wie er effizienter in diesen 2 Minuten agiert.
Aber wann ist bei dir das letzte Mal die komplette Redelogik zusammengebrochen? Ich würde sagen, bei mir ist es der Dauerzustand. Ich liebe es wirklich. Und was auch sehr schön ist, es gibt Menschen, auch bei der FDP, für die ist der Name Marie Agnes Strack-Zimmermann immer noch eine Herausforderung.
Anita Maas, Landesverband Sachsen. Ich habe eine Frage an beide Kandidaten. Wir haben jetzt von der Frau Marie Matz kurz gesagt. Entschuldigung.
Kannst du nochmal spielen?
Anita Maas, Landesverband Sachsen. Ich habe eine Frage an beide Kandidaten. Wir haben jetzt von der Frau Marie Matz kurz gesagt. Entschuldigung.
Strackzig. Ja. Ich kann es gar nicht, du hast mir den Schnipsel vorab geschickt. Ne, du hast mir den, und ich habe das gehört und es hat mich irgendwie an was erinnert.
Ja.
Und da habe ich mich an den Computer gesetzt und habe einen kleinen Remix gemacht.
Genau.
Frau Marie Strackneck, Matz, kurz gesagt, Entschuldigung. Frau Marie Strackneck,
Kinderlage ist Zukunftsmusik. Ich komme jetzt und ich frage mich, wie soll ich das eigentlich noch stoppen? Schauen wir uns mal die nächsten Minuten an.
Rich Kids Gerede.
Drum and Bass. Der neue Hit im Pony auf Sylt.
So.
Ja.
Und Frau Strack-Zick-Zack hat auf diese Frage von dieser Frau auch geantwortet. Und mein Eindruck ist, am Anfang war sie sehr einschmeichelnd. Ich fand das Ende ihrer Antwort ein bisschen irritierend, aber wir hören mal selber.
Sie sind, glaube ich, aus Leipzig, richtig? Okay, sorry. Ja, ich wusste, sorry. Ich habe deswegen Leipzig aufgeschrieben, weil mein Vater dort geboren ist und ich eine halbe Sächsin bin. Auch wenn ich die Sprache nicht beherrsche.
Duolingo. Deutsch-Sächsisch.
Auf Wahlkampfveranstaltungen war die da auch immer mit dem Dolmetscher.
Gib dich nicht auf.
Na, Alpha, bipst noch einmal.
Ja. Ja, no. Ja, gut.
Auch wenn ich Ihre Sprache nicht spreche.
Ja. Es wäre geil, wenn Sie sogar...
Was ihr da?
Können Sie mich verstehen? Ja. Ne?
Aber ich habe Ihnen als Zeichen guten Willens eine Banane mitgebracht. Ja. Ich spreche Ihre Sprache. Ja, den Eindruck haben wir im Moment alle. So, aktuell gibt's halt in der FDP einen Richtungskampf und ja, den lassen wir uns jetzt einmal erklären von Maxim Haug. Der hat das nämlich inhaltlich gut zusammengefasst.
Wir haben zwei Lager. Ich simplifiziere. Die einen, die der festen Überzeugung sind, dass die Ampel unser Verderben gewesen ist, weil wir dort linke Politik gemacht haben und dass wir aus dem Bundestag geflogen sind, weil wir keine rechte Politik gemacht haben. Und die anderen, die der festen Überzeugung sind, dass die FDP nach rechts abgedriftet ist und aus dem Bundestag geflogen ist, weil wir nur noch neoliberale Politik gemacht haben. Die letzte Gruppe hat auf Social Media in den letzten Wochen den Eindruck erweckt, mit der Wahl von Wolfgang Kubicki zum FDP-Vorsitzenden würde das Vierte Reich ausgerufen werden. Beide Lager sind ideologisch so fest verbohrt, dass sie einander nicht begreifen können. Das muss aufhören. Das muss aufhören.
Und damit ging es dann richtig los.
Dann gingen die Diskussionen, oder was?
Naja, es ist ja genau der Kampf, der jetzt in der FDP gezündet worden ist. Und auch, sagen wir mal, Kubicki war ja recht überrascht, auch von der Kampfkandidatur, und hat sich da ja auch relativ eindeutig zu geäußert.
Es hat mich wirklich überrascht, wie die meisten Leute hier gesessen haben. Vor allen Dingen deshalb, weil ich das erste Mal in meinem Leben erlebt habe, dass jemand erklärt, da habe ich sich spontan entschieden und dann eine anständige Rede hält, die auf einem Zettel niedergeschrieben worden ist. Aber sei es drum, wir sind eine streitbare, eine selbstbewusste und auch eine professionelle Partei. Wir können mit solchen Situationen umgehen.
Das klang schon gekränkt.
Sag mal, hat der genuschelt oder schon was getrunken? Also ich meine, das war ja der Hammer.
Das war ein guter Liter Kröver Nacktarsch. Yes. Aber weißt du, was ich so interessant fand? Er hätte es noch nie erlebt, dass jemand spontan eine Rede hält, die er vorbereitet hat.
Ja gut, aber...
Also wenn ich mich richtig dran erinnere, hatte der Scholz die Entlassungsrede für seinen Chef Lindner. Also die war ja auch vorbereitet.
Das stimmt. Nur die waren mehr als 3 Minuten.
Und der Ausstieg der FDP war ja auch schon vorbereitet.
Ja.
Also so ganz überrascht war er nicht.
Aber wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, wenn ich es mitbekommen habe, war das ja wirklich ganz spannend. Es gibt ja so verschiedene Gerüchte, wie das passiert ist.
Ja.
Ich habe gehört, es hätten sich in einer Rechtsanwaltspraxis Menschen zusammengefunden, eine Handvoll, die gesagt haben, das mit dem Kubicki, das geht so nicht.
Ja.
Also wir müssen zumindest mal ein Zeichen setzen, dass der Kubicki nicht jetzt komplett mit stolz geschwellter Brust da rauskommt, ja, ihr müsst da 90%. Also schicken wir die Strack-Zimmermann da raus und das wurde ganz geheim gehalten und dann war das ja wirklich eine Überraschung. Jetzt ist die Frage, und die stelle ich dir, so, du bist ja so ein alter Politstratege. Glaubst du, das war wirklich so fast so eine Art Anschlag, die man da geplant hat? Nee, auf Kubicki? Oder glaubst du, man wollte wirklich mit bestem Gewissen und Gewissen liberale Werte vertreten sehen und es war sozusagen ein ehrenhaftes Aufstehen gegen Kubicki?
Ich glaube, es haben zwei Dinge zu dieser Entscheidung geführt. Das eine ist, dass es ein Kreis in NRW überhaupt nicht, also es sollte ja ursprünglich der Höhne auch aus NRW Gegenkandidatur zu Kubicki machen. Kubicki hat den ja relativ schnell eingefangen und der hat dann gesagt, nee, ich kandidiere doch nicht und schließe mich quasi dem Team Kubicki an, nach dem Motto, wenn ich überhaupt eine Chance in der Partei haben will, schließe ich mich jetzt Kubicki an. Und ich glaube, dadurch, dass Kubicki in den letzten Wochen und Monaten permanent rechts geblinkt hat und ja eigentlich gar nicht mehr über die Kernwerte der FDP gesprochen hat, sondern nur noch permanent darüber, dass er Merz gerne Eierarsch nennen möchte und dass er findet, dass er zu viel Migranten gibt, gab es den Wunsch, dem etwas entgegenzusetzen und ihm auch quasi ein Zeichen zu setzen. Und das ist denen ja am Ende des Tages auch gelungen, auch wenn es dann nur 40% waren. Aber es zeigt eben, dass die FDP deutlich diversifizierter ist als das, was sich Wolfgang Kubicki im Moment so in seinem Kopf vorstellt.
Das heißt, du bist ja auch im Podcast schon öfter aufgefallen damit, dass du der liberalen Partei im Parteienspektrum eine gewisse Berechtigung einräumst, das haben wir ja schon festgestellt, dass das noch eine Lücke ist. Das heißt, es gibt schon noch FDPlerinnen und FDPler, die diese Grundwerte vertreten sehen wollen. Und das sind diese.
Na, absolut. Und ja. Ich bin auf vielen anderen politischen Ebenen überhaupt nicht einer Meinung mit Agnes Strack-Zimmermann. Aber ich finde die Art und Weise zum Beispiel, wie sie auch auf dem Parteitag den Stil von Kubicki zusammengefasst hat, das hat mich sehr überzeugt.
Ich glaube nicht, dass unsere Partei stärker wird, wenn sie klingt wie eine schlecht gelaunte Erinnerung an bessere Zeiten.
Das wäre ein Parteitagsmotto gewesen.
Ja.
Ich FDP, finde das eine schlecht gelaunte Erinnerung an bessere Zeiten. Das ist doch mal ein Partei, das ist das Partei, wir haben es gefunden.
Und ich finde, sie hat damit so ganz klar Kubicki umrissen und sie hat sich auch ganz klar zu den rechten Absichten der Partei geäußert.
Und wer auch nur ein Hauch kokettiert mit der AfD, nennen sie es Brandmauer, nennen sie es Tralala oder Gartenhecke, wer nur ein Hauch mit dieser Partei kokettiert, wird mich auf der Zinne haben.
Da kann man zustimmen.
Und jetzt wird's ganz interessant. Kubicki wurde an dem Wochenende auf diese Aussage eben nochmal angesprochen, mit dem nach rechts blinken. Und da hat er sich tatsächlich dann auch klar geäußert.
Erstens kann man mich nicht bedrohen und zweitens weiß ich gar nicht, was Marie Agnes will. Wir arbeiten seit 13 Jahren zusammen und meine Position zu dieser Frage entspricht exakt ihrer Position oder der Position des gesamten Präsidiums. Es wird weder eine Zusammenarbeit noch Gespräche unsererseits mit der AfD geben, warum auch. Aber klar ist auch, dass wir unsere Haltung in der Politik, die Frage, ob wir Anträge im Parlament einbringen, in den Landtagen einbringen, wir nicht davon abhängig machen, ob die AfD möglicherweise zustimmen könnte oder auch nicht, oder die Linken oder wer auch immer. Wer aufhört, seine Position zu markieren aus lauter Angst, die AfD könnte zustimmen, der kann auch zu Hause bleiben.
Also wir können momentan damit rechnen, dass die FDP in den Bundestag keinen Vorschlag einbringen wird, weil sie nicht dabei ist.
Aber er beschreibt so ein bisschen das Prinzip Merz.
Ja.
Er schließt ja auch ähnlich wie Merz eine Zusammenarbeit aus. Deswegen verstehe ich umso weniger, warum sie im Moment diese gigantische Brandmauer-Diskussion überhaupt führen. Und mein Eindruck ist, zumindest von dem, was ich jetzt auch heute dann von Linnemann nochmal in den Nachrichten gesehen habe, denen geht's ja vor allen Dingen darum mit der Brandmauer, weil, das war zumindest Zitat Linnemann, er das Gefühl hat, das wäre ein linker Begriff. Und man will diesen linken Begriff quasi nicht mehr, sondern man möchte sich inhaltlich mit der FDP auseinandersetzen und sie durch gutes Regieren.
Mit der
quasi,
FDP?
Nein, die AfD, Entschuldigung.
Du hast eben FDP gesagt.
Nein, Entschuldigung, AfD. Man möchte durch gutes
Kann
Regieren
passieren.
Die AfD quasi wegkriegen. Und das haben sie ja jetzt in den ersten anderthalb Jahren schon richtig gut hingekriegt. Und ich sag mal, Merz hat ja damals auch gesagt, er traut sich zu, die AfD zu halbieren. Auch das hat ja total funktioniert. Insofern freue ich mich und frage mich, wie wird die FDP sich jetzt tatsächlich unter Kubicki aufstellen? Weil ich sag mal, sein Stil ist schwierig und mein Eindruck war, er hat schon Bock jetzt auf Parteivorsitzender. Ich glaube aber, es gibt einen anderen Grund, warum er das gerne machen möchte.
Ja, ich bin freudig erregt, weil ich gewählt worden bin und deshalb nicht morgen mit meiner Frau nach Mallorca fliegen muss.
Hat er das wirklich gesagt?
Ja. Also abschließend, was glaubst du, FDP? Werden sie bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt eine Rolle spielen?
Nein. So schnell kann es nicht. Also,
sie glauben auch nicht, dass sie reinkommen?
Naja, nee. mein, also wenn Kubicki wirken sollte, was ich jetzt auch nochmal in Frage stellen möchte.
Naja, sagen wir mal so, er hat ja auf dem Parteitag mehrfach gesagt, er will nicht nach rechts blinken. Interessanterweise saß er Montagmorgen als allererstes bei News. Saß bei Reichelt auf der Couch und hat mit Waldi Hartmann ordentlich einen rausgedödelt.
Ja, Kubicki ist ja ein wandelbares Political Animal.
Ja.
Es ist ja so, dass Kubicki auch mal in seiner Rolle als Bundestagspräsident ab und zu mal wirklich den Eindruck gemacht hat, als könne er auch das ein oder andere wirklich Bonmot raushauen, an dem man seine Freude haben kann. Aber kaum war der aus dieser doch sehr staatstragenden Rolle raus, fing er dann ja an mit seinem Gepöbel. Und es ist halt die Frage, wie staatstragend ist die Funktion des Parteivorsitzenden des FDP? Der FDP. Und da bin ich jetzt gespannt, wie er das ausfüllt.
Das, glaube ich, wird halt überhaupt nicht funktionieren, weil ich glaube, sein Stil wird langfristig nicht funktionieren. Und die Begründung, warum er diesen Stil, den er gerade so hat, zelebriert, die hat mich halt am wenigsten überzeugt.
Und an ihrem Stil festhalten, schafft es irgendwie pointiert und auch so ein bisschen provozierend oder sehr provozierend?
Ja, meine erste Frage ist, warum sollte ich mich ändern? Mein Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad ist dadurch entstanden, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich kann Ihnen eins sagen, das würde meine Frau bestätigen. Ich bin einfach schlicht und ergreifend schon zu alt, um mich noch zu ändern.
Aber da war am Ende doch eine klare Selbsterkenntnis zu spüren.
Dass er zu alt ist, um sich noch zu ändern?
Ja.
Also ich würde mir wünschen, wenn die FDP im Bundestag sitzen würde. Ich befürchte nur, dass wenn sie es nicht hinkriegen, sich zu verjüngen. Also ich habe halt überhaupt nicht verstanden, warum man jetzt an der Stelle nicht mal jüngeren Leuten, sondern ich verstehe diese Partei nicht. Weil sagen wir mal so, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist halt auch nicht die Zukunft der FDP.
Das stimmt. Aber wer ist es?
Ich hätte dich hätte ich in der FDP gesehen.
Bitte?
Ja. Ich finde, du wärst ein guter FDPler.
Und ich hätte auch schon mein erstes Projekt.
Das wäre?
Freie Parkplätze für alle Matratzen.
Dankeschön!
Philipp,
ja.
Wir haben Feedback bekommen. Feedback aus dem Saal.
Ja.
Und direkt, ich lese das erste vor.
Ja.
Und zwar ein User mit dem Usernamen Röb hat geschrieben, wisst ihr, was eine Servalkatze ist? Spätestens morgen früh weiß das ganz Krefeld. Und ich hatte, Servalkatze klang ein bisschen unmoralisch. Ich dachte, was will er mir jetzt erzählen? Servalkatze hat einen Link dazu geschickt. Ich habe mich erst nicht getraut, ihn anzuklicken. Dann habe ich gesehen, es ist die WZ, da kann nichts passieren. Und es
also
ist
auch inhaltlich so, nicht?
Nein, es ist im... Oh.
Ja, entschuldige mal, wir machen politisches Kabarett, da muss es auch ein bisschen flirren.
Mein lieber Scholli, das war ja wirklich... Das steht morgen drin, ja, in der WZ. Philipp Simon verunglimpft die örtliche Zeitung. Die alte Servalkatze. So, weil es ist nämlich im Zoo Krefeld ist eine Servalkatze entlaufen.
Oh.
Und sie ist heute Abend hier. Nein, es war ein Scherz. Nein.
Ja. Das wäre geil. So, miau. Aber was ist eine Servalkatze?
Eine Servalkatze ist eine Katze, die so ein bisschen aussieht wie von der KI generiert. Ich habe das Foto hier mal. Da guck, sehr kleiner Kopf, sehr großer Körper. Bisschen wie du. Und, Nein. Nein,
und sieht aus wie etwas, was man bei der FDP als Pelz trägt.
Und diese Servalkatze ist entlaufen. Und ich kann Ihnen berichten, eben ist das Update reingekommen, die Servalkatze ist wieder zurück. Also ja, sehr schön. Das wollte ich nur erwähnt haben. Das hat Röb uns geschrieben. Vielen Dank dafür. Dann hat geschrieben Jenny... Seid ihr eher der Typ Butter oder Margarine?
Was ist Margarine?
Dann hat eine Agnes Stratzig.
Warum sprichst du das Ganze denn jetzt so osteuropäisch?
Ja, weil das so geschrieben ist. Es ist Agnes Stratzig. Und Agnes Stratzek hat geschrieben, Wolfgang Kubicki als FDP-Chef ist wie Manuel Neuer im Tor. Irgendwann fragt man sich nicht mehr, ob er noch gut ist, sondern ob überhaupt noch jemand aus seiner Generation mitspielt.
großartig.
Und dann haben ganz viele...
Ich bin ja gespannt, wenn der Manuel Neuer ausfällt. Nicht, dass sie Sepp Maier da reinstellen, ne? Weiß ja nicht.
Dass du Sepp Maier kennst. Nein, nein, weil Philipp und Fußball, das ist jetzt nicht so, dass das eine Einheit ist. Also du bist doch nicht im WM-Fieber.
Bist du im WM-Fieber?
Nein, aber ich...
Jetzt hat der feine Herr in Mainz eine Dauerkarte für diesen Lokalverein Mainz 05 und tut die ganze Zeit so, als ob er irgendwie seit 20 Jahren der riesen Fußballfan ist und so. Mein Gott, also wirklich.
Ich habe von Fußball auch keine Ahnung. Aber du
Was
ja
heißt so denn auch?
Und du ja... Dann haben wir hier also ganz viele Menschen, die sich Gedanken machen über Sachsen-Anhalt und die AfD.
Oh ja.
Philipp, du hast ja auch jetzt gerade im Spin beim Mitternachtsspitzen, kann man übrigens, verlinken wir, kann man sich im Netz anschauen.
Wo willst du das jetzt verlinken? Hier bei mir auf der Stirn und
Nein.
die Leute drücken.
Ich spiele doch auch, denk doch auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Wobei nach alter FDP-Manier müsste ich sagen, an die ganzen Zuhörer und Zuhörer zu Hause.
Ja.
An die denke ich auch, du hast doch gerade im Spind auch gerade deiner Sorge Ausdruck gegeben, was da passiert in Sachsen-Anhalt.
Naja, ich habe mich zumindest jetzt in den letzten Wochen mal mit dem Parteiprogramm dort auseinandergesetzt und ich glaube, dass das somit der größte Angriff auf die liberale Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg sein wird, wenn die da durchregieren können. Wenn die komplette Mehrheit da kriegen und alleine durchregieren können, dann wird's ziemlich hart, auch fürs Grundgesetz. Ich meine, diese ganzen Sachen werden ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit besprochen. Ich wundere mich tatsächlich, dass an vielen Stellen die Leute nicht alarmierter sind. Also so Dinge wie Schulpflicht abschaffen. Also sie wollen ja die Bedingungen erweitern. Was bedeutet, dass zum Beispiel, wenn es für Leute nicht zumutbar ist, was ja auch juristisch ein extrem dehnbarer Begriff ist, wenn der Schulweg zu lang wäre, auch das juristisch, also ab wann ist ein Schulweg zu lang? Also Schulpflicht abschaffen ist ein Riesenthema. Dann der ganze Vorstoß jetzt auch, der, finde ich, auch dann spätestens gegen Artikel 1 des Grundgesetzes verstößt, mit Inklusion abschaffen. Also keine Inklusion mehr in Schulen. Da gibt's ja auch noch härtere Aussagen von AfD-Mitgliedern. Das sind erstmal alles Sachen, die sie im eigenen Bundesland durchsetzen können. Meine große Sorge ist, dass sich das in Deutschland eben ähnlich wie in Amerika entwickelt, dass wir irgendwann nur noch zwei Parteiensysteme, also dass wir immer weniger Vielfalt haben. Und dann hast du irgendwann nur noch die Wahl zwischen Republikaner und Demokraten. Und dann wird's halt immer schlimmer. Und wir haben ja gesehen, in welchem Tempo Donald Trump Amerika umgebaut hat. Das war ja innerhalb von 4-5 Monaten, war aus dieser Demokratie ein autokratischer Staat gebaut worden, der ja bis heute, wie ich finde, faschistisch daherläuft. Und wenn man das in dem Tempo sieht... Wenn man das in dem Tempo sieht, dann kann man all den Menschen, die jetzt in Sachsen-Anhalt sagen, wir wollen 40%, über 40% plus für Ulrich Siegmund, dann können wir denen nicht mehr begegnen mit, ihr wählt das aus Frust, sondern da müssen wir uns ganz klar sein, es gibt einen Anteil von Menschen in Deutschland, die liberale Demokratie, so wie wir sie haben, nicht mehr wollen. Und wenn wir das... Und es sind Potenzial, ist im Bund dann aktuell, wo liegt die AfD, bei 27, knapp 30%.
Ja, ungefähr.
Was ja am Ende des Tages unter den Wählern bedeutet, es gibt immer noch 70%, die es nicht wollen. Nur diese 70% müssen jetzt anfangen, sich zu organisieren und zu überlegen, wie sie diese Demokratie weiter halten können. Und damit kommen wir fast schon zu deinem, ich höre jetzt auch auf zu reden, damit kommen wir auch zu deinem
Zitat. Auf dieser heiteren Note, ja. Ja.
Und
also faktisch,
ein letzter Satz. Und umso schlimmer ist natürlich dieses erbärmliche Schauspiel von CDU und SPD.
Ja, das stimmt. Da kommen wir gleich noch dazu.
Zitatort.
Lieber Philipp, ich habe eine Strecke vorbereitet.
Um Gottes Willen.
Die sich im weitesten Sinne damit beschäftigt, dass wir ein Phänomen der Jahreszeiten haben. Wir haben über ein Jahr März. Und ja, da habe ich lang dran gearbeitet. Ja. So, und es gab jüngst ja eine Debatte, Sie haben es vielleicht den Medien entnommen, dass auf einmal ein Kanzlerwechsel zumindest
oh ja.
hinter den Kulissen herumspukte. Und es wurde Hendrik Wüst, wir kennen ihn alle, ja genau, man muss das so
Hendrik
sagen.
Wüst,
man muss nach Hendrik Wüst immer ja, das, er ist ja so eine Mischung aus Harry Potter und C3PO. Und also er kommt irgendwie aus einer fernen Welt, aber funktioniert irgendwie, ja. Und Hendrik Wüst wurde gehandelt als jemand, der sich warm läuft für eine Kanzlerschaft, eventuell um Merz abzulösen. Ohne dass Hendrik Wüst das ausgesprochen hätte, hinzu kam, dass Hendrik Wüst mit einem großen Pressetross nach Polen gereist ist, in die NRW-Partnerregion Schlesien.
Ja, die wollten die Autoradios zurückholen.
Bitte, dann, nein, bitte. Philipp, da muss ich hinterher...
Ja, entschuldige mal.
Und da lachen sie hier in Krefeld auch noch drüber. Hendrik Wüst, ja. mit großem Pressetross ja. nach Polen gereist ja. und also außergewöhnlich, großer Pressetross, sagen ja. die einen, die anderen sagen, kommt schon mal vor. Und auf einmal standen diese Spekulationen im Raum. Wird Wüst der neue Merz? Also beziehungsweise, dann waren da ganz viele Wortspiele, standen in den Zeitungen, Wüste-Gerüchte. So, und mich hat's geschüttelt. Und jeder Zweite hat das gesagt, auch Markus Lanz saß da abends, so, was für ein wüstes Gerücht. Und dann ging es dann los, das wurde diskutiert. Und
ja, Entschuldigung, aber ganz wichtig ist ja auch, dass Wüst selber es erstmal nicht eingefangen hat.
Nee, die haben sich dann im Sauerland getroffen.
Ja.
Und das wurde dann beäugt. Wie treffen die aufeinander? Also du merkst schon, es war was, was medial inszeniert auch wurde dann letztlich, als dieses Gerücht irgendwie entstanden ist, weil wir ja in diesem Land keine anderen Probleme haben. Deswegen ist dann auch die Bild dorthin gefahren, wirklich wahr.
Ich habe hier ganz kurz den Livestream vom toten Timmy unterbrochen.
Genau, und haben einen Livestream von diesem blauen Teppich vor irgendeinem Hotel im Sauerland laufen lassen, so im Motto, gleich geht's los, gleich geht's los. Und ich sag's Ihnen, ich habe mir das angeguckt. Da war stundenlang Standbild von diesem blauen Teppich, wo Leute rauskamen zum Rauchen. Weder Wüst noch Merz noch sonst irgendjemand. Und dann lief das so 8-9 Minuten. Und dann haben die Mitarbeiter von Bild diese Kamera abgebaut, während sie lief. Und in den Kofferraum gelegt.
Ehrlich?
Wirklich wahr. Schauen Sie nach. Es ist auf YouTube noch verfügbar, das Video. Es hat fast was Kafkaeskes gehabt. Der blaue Teppich vom Sauerland, ja. Ein Roman mit kubistisch-kafkaesken Zügen. Und so. Und da, also es stand so eine Debatte im Raum. Sie haben das dann irgendwie so ein bisschen ausgeräumt, weil sie liefen dann so ganz nett nebeneinander her, der Wüst und der Merz. Und hat aber keiner so richtig irgendwie sich zugeäußert. Obwohl das natürlich gerade so natürlich in der Berliner Politblase dann auch transportiert worden ist. Und Carsten Linnemann, unser Freund des Podcasts,
oh ja.
Carsten Linnemann.
Carsten Linnemann, der Macher. Ja. Einfach mal machen. Nicht so viel nachdenken.
Wirklich, immer naturstoned, immer gut gelaunt. Linnemann ist wirklich, der ist auf so einem emotionalen Dauerspeed.
Aber weißt du, was ich immer so interessant fand? Linnemann, ne?
Ja.
Wenn man den sieht, der sieht immer so klein aus. Ist sie, also, kennen Sie auch nachts im ZDF, nee, auch heute, bei den Heute-Nachrichten, da kommt doch immer das Wetter. Und da steht immer so ein Mann und der sieht immer aus, als ob der 1,20 Meter groß wäre. Und der gefühlt sieht der aus wie Linnemann. Aber Linnemann ist in Wirklichkeit wahnsinnig groß.
Wirklich?
Ja.
Wie groß ist der?
Über 1,80.
Nein.
Und übrigens, der Wüst, entschuldigen, ne, was mir, ja, ich halte mich lieber mit Äußerlichkeiten auf. Was mir aufgefallen ist, der Wüst, der hat keine Schultern. Ist dir das schon mal aufgefallen? Der Wüst hat so Schultern wie ein Kleiderbügel.
Ja, das ist, weil der Roboterkopf da draufgeschraubt worden ist. Also, wirklich, wenn
die Wüsten?
Ja, ja, die überschminken das Gold vom C3PO immer mit Hautfarbe. Und so, jetzt komme ich aber dazu. Es ist ja immer interessant, wie reagieren Politikerinnen und Politiker auf ein Gerücht
ja.
in der eigenen Partei. Carsten Linnemann, natürlich gerade auch, der ja immer nach vorne prescht und versucht, Dinge gerade zu rücken, war dann eben auch, ich glaube, bei Berlin Direkt, keine Ahnung, ja. oder was auch immer. Und auf jeden Fall sagte Linnemann Folgendes.
Ich war 3 Tage in meinem Wahlkreis unterwegs, habe 15 bis 20 Gespräche geführt. Nicht eine Person hat mich darauf angesprochen, sondern die Menschen interessiert, wie wir die Energiekosten runterbekommen, wie wir die Steuern runterbekommen, wie wir die Bürokratie runterbekommen. Das sind die Themen, dass wir mehr Netto von Brutto haben. Und das müssen wir umsetzen. Und diese Scheindebatten, die werden in Berlin-Mitte geführt.
Und wenn jemand 3 Tage unterwegs und hat 15 Gespräche.
Ja.
Also 15 bis 20.
Ja.
und alle auf dem Klo in der Kneipe. Mensch, Carsten.
Am Urinal.
Ja.
Hey, was ist denn da los mit eurem Merz?
Ja. Kriegst du die Karre nochmal auf Spur?
Ja, aber die Stromrechnung. Ja. So, und Carsten, wenn einer sagt, mehr netto vom Brutto,
ja,
kannst du davon ausgehen, er will ablenken. Und noch deutlicher war es bei Daniel Günther, der wirklich die Grinsekatze gegeben hat. Ja. Der war auch eingeblendet. Ich meine, es wäre auch Berlin direkt oder Bericht aus
Berlin. Nee, das war Bericht aus Berlin.
Bericht
das war
aus ARD. Berlin. Genau. Du hast immer besser drauf als ich. Und auf jeden Fall, Daniel Günther saß da und er wusste ja, dieses Gerücht schwirrt gerade rum. Ja. Er wird vermutlich drauf angesprochen. Und korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe. Ich hatte das Gefühl, er will das Gespräch von Anfang an so ein bisschen in eine andere Richtung lenken.
Und in Hamburg begrüße ich jetzt Daniel Günther, den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Guten Tag, Herr Günther.
Moin, Herr Preis. Hallo aus Hamburg im Moment, weil ich den schleswig-holsteinischen Handballclubs die Daumen drücke. Flensburg-Halle wird heute im Spiel um Platz 3, der THW im Finale, EAF Handball. Von daher bin ich in Hamburg.
Ja, dann viel Erfolg dafür und wir schauen auf andere, die auch viel Erfolg sich wünschen, auf den Bundeskanzler. Hat Friedrich Merz in Ihrer Partei, nach dem, was diese Woche passiert ist, ein Autoritätsproblem?
Nein, das überhaupt gar nicht. Fand die Debatte, so wie ich sie erlebt habe, auch ein bisschen absurd, auch eher von außen auch aufgedrückt. Ich habe zumindest nicht wahrnehmen können, dass überhaupt irgendwie ernsthaft über solche Szenarien gesprochen worden ist, außer vielleicht ein bisschen in der Berliner Blase unter Beteiligung natürlich auch von interessierten Journalisten.
Und das Lustige ist ja, Sie sagen dann immer Berliner Blase, Journalisten oder so, nur von wem kriegen die Journalisten denn die Infos? Ja, natürlich von Unionspolitikern, die wollen, dass es ein Thema ist.
Das ist natürlich auch wieder eine politische Strategie. Du kannst ja sowas streuen, damit das dann irgendwie groß wird. Nur ob sich da Unionspolitikern Gefallen mit tun, wenn sie auf einmal jetzt hier so in dieser Zeit eine Kanzlerdebatte anstoßen, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und da ist natürlich auf Boris Rhein Verlass. Ja, Boris Rhein, Ministerpräsident von Hessen, der das Ganze dann nochmal in eine ganz andere Richtung gedreht hat.
Und dann habe ich, aber Sie auch natürlich, wir alle ja, also wir kriegen es ja mit, in den vergangenen Tagen auch den ein oder anderen Artikel gelesen. Wir haben auch sehr viele Sendungen darüber gesehen. Wir haben auch sehr vieles darüber gehört. Und wir haben den ein oder anderen Demoskopen gesehen, der da auch noch in der Debatte drin gewesen ist, die uns reinziehen wollen, und ich muss es wirklich so formulieren, die uns reinziehen wollen in eine Kursdebatte in der Union. Und ich sage Ihnen, ich bin in dieser Frage komplett klar aufgestellt. Komplett klar aufgestellt. Freundinnen und Freunde, wir brauchen doch nicht weniger Merz. Liebe Freunde, wir brauchen mehr Merz in Deutschland. Das ist doch der Weg, den wir gehen müssen. Nicht weniger Merz, mehr Merz. Die einzigen, die das wollen, die weniger Merz wollen, das sind doch politische Gegner. Und denen darf man doch nicht in die Falle laufen. Und deswegen sage ich euch, diesen Gefallen werden wir denen nicht tun.
Also ja, das ist sehr vehement.
Das ist sehr, aber ich habe es schon mal gesagt. Ne? Ich finde immer, wenn ich Boris Rhein höre, das klingt für mich immer wie, wenn Max Giermann Stefan Raab nachgemacht hat.
Auf jeden Fall, Boris Rhein, wir brauchen mehr Merz, was in meinen Ohren wie eine Drohung klingt. Und es ist so, dass alles ja, diese ganze Problematik kulminiert ist, die man in der Koalition spüren kann, in der Villa Borsig.
Oh ja.
Villa Borsig war ja dieser Abend, wo man sich verabredet hat, man will die großen Reformen, ein Reformpaket schnüren, wo man im Verlaufe der Zeit dort in der Villa Borsig gemerkt hat, nee, ein Paket wird's nicht, es wird vielleicht noch nicht mal ein Päckchen. Es werden so
es wird eher ein Tatort.
Ja, genau. Man wollte, um mal in der Fußballsprache zu bleiben, in der Villa Borsig den Geist von Malente beschwören. Und herausgekommen ist die Schmach von Cordoba. Und ich habe diese Vorgänge in der Villa Borsig haben wir besprochen im Podcast. Und es ist so, dass da die großen Probleme eigentlich offenkundig wurden, die wir alle schon gespürt haben, dass diese Koalition ganz große Probleme hat, weil jeder irgendwie sich so bedrängt fühlt und glaubt, er kommt nicht so zu seinem Recht. Und deswegen entsteht so eine Unruhe, auch eine personelle Unruhe. Du kriegst das ja mit, Menschen verändern sich. Auf einmal der Daniel Günther, hatten wir im letzten Podcast, wird auf einmal konservativer, stellt sich so ein bisschen, ja, als CDU pur dann auch mehr da, nicht mehr so dieser flippige, oh, wir machen es mal mit den Grünen, Günther, sondern er ist auf einmal so ein bisschen konservativer unterwegs. Hendrik Wüst fliegt mit einem Pressetross nach Polen. Markus Söder schneidet sich den Bart ab. ja, bekennt sich, dass er sich da ein bisschen ändern muss, vielleicht von der Stilistik, postet nicht mehr so viel Essen. Das heißt, man kann schon das Gefühl kriegen, es verschieben sich so ein bisschen die Machtverhältnisse und alle rücken so ein bisschen an den Merz ran, an dieses Amt. Und dann gibt's natürlich auch einen noch, der sich noch nicht mal pirscht, der mittlerweile so mit offenem Dolch als Brutus von Friedrich Merz durch die Lande schleicht. Und das ist
Philipp Amthor.
Nein, nein. Fast. Jens Spahn.
Jens. Aber das ist doch toll. Nachnamen, die noch Emotionen auslösen können. Wo hast du das?
Ja, und Jens Spahn ist ja auch jemand, das ist immer, wenn man spielt irgendwo und sagt Jens Spahn, reagieren die Leute alle so oder ähnlich. Und dennoch ist er ja wiedergewählt worden.
Ja, aber nicht von den Leuten, sondern von seiner eigenen Fraktion.
Natürlich, ja, natürlich. Aber,
das siehst du mal. Das muss man ja auch mal festhalten. Wie sehr muss in dieser Unionsfraktion die Angst vor ihm umgehen, dass man wissentlich, also der scheiß Mastenskandal nie aufgeklärt, unbeliebt wie gar nichts in der Bevölkerung und trotzdem 80% noch sagen, den wählen wir, das ist unser Mann.
Ja, da merkst du halt, dass manche Schwingungen nicht aufgenommen werden, die in der Bevölkerung da sind, wo man sich sagt, eigentlich kann ja Jens Spahn, das kann doch nicht wahr sein.
Aber er glaubt ja selber, dass er Kanzlerpotenzial
hat. Ja, na eben, das ist doch das, worauf ich hinaus will. Der Typ hat nur Scheiße gebaut. Keiner will den, ich meine, was hätte der denn für eine Chance, wenn er sich ganz normal zur Wahl stellt? Glauben die wirklich, wenn die den Spahn auf ein Plakat drucken und sagen, Hoffnung ist das neue Morgen?
Naja, oder schlimmer. Das ist mein Parteitagsmotto.
Ja, so.
Hoffnung ist das neue Morgen. Machen wir unser Gestern zum Heute.
Glauben die
aber
wirklich?
Ich sag mal so, Merz ist ja auch Kanzler geworden. Der ist ja auch nur damit durch die Gegend gerannt, dass er gesagt hat, bis zum Sommer wird die Stimmung in Deutschland besser sein. Dann sein berühmter Satz, Wirtschaft ist zu 50% Psychologie. Zum Sommer werden wir schon eine viel bessere Stimmung in Deutschland haben. Der hat's doch auch durchgekriegt.
Bitte? Genau, ja.
Das hat er sehr konsequent gemacht.
Es kam eben aus dem Publikum, falls man es auf der Aufnahme nicht gehört hat, es würde gesagt worden, er halbiert die AfD. Und Jens Spahn macht ja was anderes. Jens Spahn äußert sich ja immer wieder so ein bisschen diffus. Und zwar, Merz hat mal vor geraumer Zeit in der FAZ in einem Interview gesagt, deswegen ist über die Zeit auch bei mir das Gefühl gewachsen, dass es mit diesen Grünen nicht geht, sagte ein Friedrich Merz damals. Was er gemacht hat, er hat eine Tür offen gelassen. Er hat gesagt, diese Grünen. Er meinte damals die Grünen mit Robert Habeck, dass das nicht zusammengeht. Und jetzt hat Spahn in der Rheinischen Post kürzlich ein Interview gegeben, wo Jens Spahn, das wird ja alles, der kann das nochmal abnehmen, dieses Interview, hinterher, und er hat Spahn gesagt, mit mir wird es keine Zusammenarbeit mit dieser AfD geben. Das heißt, interpretiere ich das über, Philipp? Oder lässt sich der Spahn da eine Tür auf?
Natürlich lässt er sich die Tür auf. Und weil es für ihn auf, also wenn sich das in Deutschland weiter so entwickelt, ist es für ihn die Machtoption. Ganz klar. Und ich glaube auch, dass er keine Skrupel davor hat. Jens Spahn wird, glaube ich, zu den Ersten gehören, die umfallen, wenn die AfD so groß ist, dass die CDU nicht mehr dran vorbeikommt.
Ja, das hätte ein Merz aber ja wissen können, dass er da keinen solidarischen Partner an der
Seite hat. Aber Merz hat keine Ahnung von Politik. Also, es gibt ja einen Grund, warum der sich bei BlackRock den Arsch platt gesessen hat. Merz ist mit der Haltung eines voll alimentierten Vorstandsvorsitzenden, Aufsichtsratschef durch die Gegend gerannt und hat gesagt, ich setze mich dahin, dann erkläre ich den Jungs und Mädels ganz kurz, wie es gemacht wird und dann läuft es. Und das hat halt nichts mit Demokratie zu tun und er hat halt geglaubt, naja, ich mache es mit der SPD und die werden schon alles durchnicken und es funktioniert. Das Problem, Merz hat das gleiche Problem wie Kubicki. Die glauben, dass in der heutigen Zeit noch ein Stil funktioniert, der schon vor 15 Jahren nicht mehr aktuell war. Die versuchen heute in diesen Zeiten eine Politik zu machen, die vor 15 Jahren vielleicht noch. Aber selbst der CDU-Wähler an sich ist ja durchdiversifiziert. Also da gibt's ja auch von Leuten wie, ich muss ja zugeben, ich bin ein totaler Laumann-Ultra. Ich finde Karl Josef großartig. Das ist der letzte Sozialdemokrat in der CDU. Ich finde, das ist wirklich, wenn der auf dem Parteitag von der CDU eine Rede hält, dann denke ich immer, Mensch, wann sind wir bei der SPD? Egal. Also auch die Partei ist durchdiversifiziert. Wir sehen bei der FDP. Das heißt, wenn Sie nicht verstehen, dass politische Haltung auch immer etwas konkret mit dem Alltag von Menschen zu tun hat und das auch konservativ bedeuten kann, dass ich Menschen aller Couleur unter diesem konservativen Gedanken versammeln kann und trotzdem ein klares politisches Angebot machen kann und quasi nicht immer gucken muss, wer schlägt gerade am weitesten in welches Extrem auch aus und das mache ich nach und sie überhaupt nicht mehr merken, dass sie den kompletten Diskurs komplett nach rechts verschoben haben und natürlich selber jetzt aus der Nummer auch nicht mehr rauskommen. Wie sollen sie aus der Nummer rauskommen?
Das überlegt Friedrich Merz auch gerade, um weiter jetzt inhaltlich zu kommen, weil es geht ja jetzt, wie konnte es so weit kommen, dass jetzt wirklich solche Gerüchte entstehen, dass sich Menschen in Position bringen, dass da so gelauert wird, wie lange macht der Merz es noch? Es liegt natürlich auch an der Erwartungshaltung, die Friedrich Merz geweckt hat. Nicht bei allen, nicht bei uns, aber man hat ja gedacht, er kommt jetzt und es stand ja in der Packungsbeilage ganz klein bei Friedrich Merz, kann Spuren von Wirtschaftskompetenz enthalten. Und Merz hat ja selber auch genährt, jetzt geht's los, ja, hier Riesenerwartungen geweckt vor der Wahl, bei mir wird alles anders. Und jetzt auf einmal hat man erkannt, nicht ganz so große Erwartungen wecken. Vielleicht sollte man ein bisschen runterschrauben. Jetzt wird aber so runtergeschraubt, dass ich mir auch schon wieder Gedanken mache. Friedrich Merz hier jüngst.
Ein so großes Land wie die Bundesrepublik Deutschland verändert sich nicht in einer Woche oder in einem Monat. Ein so schwerer Tanker wie die Bundesrepublik Deutschland will auf neuen Kurs gebracht werden und dafür braucht es auch Zeit.
So, dieser schwere Tanker, da steht ja auf der Brücke nicht nur Friedrich Merz, sondern auch Lars Klingbeil, die immer wieder behaupten, dass es eine verschiedene Missverständnisse zwischen beiden gibt, dass sie nicht übereinkommen. Ich habe festgestellt, Lars Klingbeil und Friedrich Merz sind sich dann doch häufiger einig, als sie beide das wahrhaben wollen und es ist für uns alle keine gute Nachricht. Denn auch Lars Klingbeil hat sich im Podcast Machwechsel jüngst geäußert, was man so zu erwarten hat künftig von der Regierung.
Ich rate uns auch ein bisschen, das ist für mich übrigens ein Learning aus dem ersten Jahr dieser Regierung, lieber nicht zu viele Erwartungen wecken.
Nichts versprechen.
Dann immer, wenn ich Lars Klingbeil höre, ne, das ist für mich immer ein emotionaler Aderlass. Das ist mir, also das
er hat mittlerweile die Körperspannung von einem erschlafften Wahlkampfluftballon. Das ist wirklich... Es ist wirklich der Hammer, ja. Also er ist jetzt emotional da, er ist innerlich jetzt da, wo er emotional schon vorher gewesen ist. Und auch Merz kommt dann um die Ecke und sagt...
Das Hoffen auf einen großen Befreiungsschlag, auf den großen Tag, auf den großen Big Bang, der alle Probleme auf einmal löst, meine Damen und Herren, den wird es nicht geben.
Das ist der Wahnsinn. Das ist genau das, was er den Leuten monatelang im scheiß Wahlkampf erzählt hat. Wenn wir rankommen, wird jetzt sofort alles anders. Und anderthalb Jahre später stellt er sich hin, nee, doch nicht.
Er hat gelernt, ja.
Ja, genau.
Aber das ist tatsächlich, das sagen ja viele, dass Friedrich Merz mit etwas konfrontiert wurde, das kannte er vorher nicht, mit der Realität.
Ja.
Und
der lernt den Job. Natürlich.
Learning on the job. Mhm. Und Lars Klingbeil, der, auch da jetzt wieder, um sich jetzt nochmal innerlich dem zu äußern, was Lars Klingbeil so erzählt. Also es geht um die Kürzung von Elterngeld und Wohngeld.
War das Ihre Idee konkret, Elterngeld und Wohngeld? Minister haben das auch nicht vorgeschlagen. So schlau sind wir schon geworden mittlerweile.
Also ich kann Ihnen mal sagen, dass in den Listen nichts drinsteht, wo nicht die Minister auch gesagt haben,
okay.
Das finden wir richtig. Manchmal kamen die Vorschläge sogar von den Ministern. Aber da gehe ich jetzt nicht in die Einzelheiten rein. Aber das ist am Ende eine Liste, die wir gemeinsam erarbeitet haben und die auch gemeinsam so beschlossen wurde.
Aber wenn man der Bauministerin zuhört...
Ich hätte mir das einfach machen können und ich hätte sagen können, ich habe alle Ministerien jetzt gebeten, 1% einzusparen. Ich hätte auch sagen können, macht 4%. Ja, dann hätte ich meine knapp 20 Milliarden zusammen gehabt. Stattdessen haben wir hier, das war mir auch wichtig, dass... sagen, miteinander zu machen, haben wir hier aus dem Haus einen Prozess mit den einzelnen Fachministerinnen und Fachministern gemacht, wo wir geguckt haben, welche Ideen habt ihr und wurden uns Dinge präsentiert. Dann haben wir die auch mit in die Konsolidierungsliste reingenommen. Und ich merke jetzt, für manche ist das jetzt hart, wenn das jetzt konkret wird, aber das ist jetzt auch das, wo wir einmal durch müssen.
Das muss ich mir vorstellen.
Ich finde, er klingt so ein bisschen wie so ein Mafia-Boss.
Ja.
Ich hätte auch 4% machen. Ich hätte 1%, ich hätte auch 4%.
Ja.
Freitag ist Zahltag, Freunde.
Als ob er eine schwarze Katze streichelt, deswegen ja. Dabei. So. Ich hätte auch 4% machen können. Ich habe ihnen ein Angebot gemacht, dass sie nicht
ablehnen. Vielleicht hat er sich hier die Katze aus dem Zoo ausgeliehen in der Zwischenzeit. Ja.
Aber mal ganz ehrlich, das musst du dir mal vorstellen. Ein Sozialdemokrat, natürlich hat er das jetzt auf die Ministerien bezogen, dass die da jetzt mal durch müssen. Aber so lapidar darüber zu sprechen, wenn Elterngeld und Wohngeld gekürzt werden soll, das ist natürlich krass für einen Sozialdemokraten. Natürlich erzählt Klingbeil auch immer, dass man an die Vermögenden rangehen muss und sowas, aber er verknüpft das nicht mehr so richtig. Mittlerweile ist er voll auf dem Trip. Ja, es muss jetzt halt mal gespart werden. Auch mal an dieser Stelle.
Die Lösung wäre ja total einfach. Sie würden ja viel mehr Leute hinter sich versammeln, wenn die Bevölkerung als Ganzes merken würde, wir müssen bei Sozialausgaben einsparen, aber gleichzeitig gehen wir auch an die großen Vermögen ran. Wenn die Leute das Gefühl hätten, dass da wirklich sowas von steuerlicher Gerechtigkeit auftauchen würde, dann wäre es ja auch eine ganz andere Situation. Nur haben wir uns eben, und das ist vor allen Dingen die Agenda der Rechten gewesen, dass wir uns in den letzten Jahren nur noch um die gekümmert haben, die eh schon wenig haben und den Leuten permanent eingeredet haben, euch geht's gerade scheiße, weil die uns die Haare vom Kopf fressen. Und wir sind nur noch in dieser Diskussion verhaftet, dass quasi die eh schon wenig haben, die sind das Problem in diesem Land. Und deswegen wäre es ja eigentlich total genial, wenn CDU und SPD sagen würden, pass auf, die CDU, unser Ziel ist es, oder das, was wir erreichen wollen, ist, wir müssen bei Bürgergeld, bei anderen Sachen, wir müssen da einsparen. Und die SPD hat gesagt, wir wollen die Vermögens-, die Erbschaftssteuer, wir wollen an die höheren Vermögen ran. Und wir sind eine Koalition und wir müssen beides bedienen, also tun wir es. Und dann wäre plötzlich auch viel mehr in der Bevölkerung bedient.
Statt, ja, ich meine, jetzt kann man uns vorwerfen. Jetzt kann man uns beiden vorwerfen, ja, ihr seid doch da, ihr sitzt da oben an euren Tischen und theoretisiert und sowas. Aber letztlich ist es ja genau das, was eine Koalition zwischen zwei Parteien, die natürlich unterschiedlich sind, aber die auch irgendwie auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden sind, das haben sie ja alle verstanden, die müssen sich zusammenraufen. Was machen sie stattdessen? Und auch hier wieder Einigkeit zwischen Klingbeil und Merz. Ich komme auch gleich zum Ende, aber jetzt Einigkeit zwischen Klingbeil und Merz. Lars Klingbeil sagt Folgendes.
Aber das muss dann auch die Union irgendwann mal signalisieren, ob sie sich vorstellen kann, bei diesen Dingen auch sich zu bewegen. Weil Kompromissfähigkeit in der Mitte bedeutet ja nicht, die SPD übernimmt einfach nur immer die Vorschläge der Union, sondern es bedeutet ja auch, die Union übernimmt irgendwann mal Vorschläge der SPD.
So, er sagt, mi. Wir müssen immer Ja und Amen sagen, das kann doch nicht sein, die CDU muss auch mal auf uns zukommen. Und was sagt Friedrich Merz?
In dieser Koalition muss die Union vorkommen. Und wir müssen auch Dinge hinbekommen, die unsere Handschrift tragen. Und das ist vielleicht manchem in der Union bisher noch nicht gut genug gelungen. Mhm. Die Einschätzung teile ich.
Die Einschätzung teile ich. Das heißt also, Merz setzt sich dahin und erzählt allen Ernstes, es gibt nicht genug Unionspositionen, die durchgekommen sind. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Unternehmenssteuersenkung hat die Union bekommen. Die fossile Energiestrategie von Katharina, ich bin so leer wie die Gasspeicherreiche. Ja, das Verbrenner aus aufgeweicht. Das Verbrenner aus aufgeweicht, diese harte Asylpolitik. Bürgergeld wird abgeschafft, Grundsicherung kommt. Das Rüstungsbudget wurde erhöht, so Sondervermögen, so eine Schatzkiste ohne Boden. Die Stromsteuer nur für Unternehmen, nicht für alle anderen. Mütterrente. Ja, Söder hat die Mütterrente bekommen. Mehrwertsteuersenkung in der Gastro. Also, als ob die nichts bekommen hätten. Du, da reg ich mich auf. Wie kann man sich da hinsetzen und sagen, ja, also, wie hat Merz hier noch gesagt?
Es gibt in der CDU einen größer werdenden Unmut, auch in der CSU. Über Kompromisse, die wir miteinander machen. Und ich will es aus meiner Sicht einmal sagen. Ich bin als Parteivorsitzender im Februar wiedergewählt worden. Ich habe ein sehr gutes Ergebnis bekommen auf dem Bundesparteitag der CDU. Ich habe einen großen Handlungsspielraum. Aber ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen.
Ich bin da fassungslos. Ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen.
Aber weißt du, was das Fatale ist, ja, dass sowohl Klingbeil als auch Merz mit diesen Aussagen permanent das Narrativ und teilweise leider dann auch faktisch belegen, die sind nicht mehr fähig zu steuern. Und mit jeder dieser Scheißaussagen erhöhen sie das Wählerpotenzial für die AfD. Und mit jeder dieser Scheißaussagen sorgen sie dafür, dass Leute denken, weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen mal einen, der durchregiert. Und diese Verantwortung, dass sie das im Jahr 2026 nicht auf die Kette kriegen, finde ich, ist echt, das ist, Dankeschön. Ja, es ist,
ja. Ja. Vielen Dank, es ist erbärmlich. Und
das ist,
jetzt
das
ist aber so, ich möchte jetzt den Kreis schließen.
Ja.
Ich möchte den Kreis schließen.
Circle of Life.
Ja, Circle of Life. Musical, egal. Also. Auf jeden Fall schließen wir
ich jetzt. Ich sehe einen Lick ganzen End von Eternal. Was ist es?
Starlight Express.
In der New Yorker Originalbesetzung. Ich sehe einen Lick ganzen End von Eternal.
Starlight Express, Starlight Express.
Bist du da? Rusty, ich habe dir gesehen, die Lok kaputt.
Ja. Starlight Express endet ja auch demnächst. Die fahren noch mit Diesel. Und es ist...
Ja, wobei ist, jetzt ist die reiche Wirtschaftsministerin, da könnte das auch wieder ein Top-Thema werden.
Ja, hast du recht, das starten wieder durch.
Ich vermute, wir sind ja nur noch, sagen wir, 2 Monate von der Dampfmaschine entfernt.
Ja. Auf jeden Fall möchte ich damit schließen, dass die Diskussion lohnt sich ja mal drüber nachzudenken, könnte das passieren?
Ja.
Und dann ist es natürlich immer, Ex-Politikerinnen und Politiker sind ja immer ein bisschen offener.
Ja.
Das erlebt man ja oft, wenn Menschen nicht mehr aktiv in der Politik tätig sind, sind die im Interview und du denkst dir, oh, das sind ja aber, das haben die vorher nie gesagt so. Und da war bei Markus Lanz Roland Koch.
Ja. Oh.
Ja, ich habe
auch so ein Sympath.
Ich habe ja gedacht, die hätten den bei Bilfinger Berger in irgendeiner Baugrube verscharrt, aber offensichtlich ist er immer noch da. Ja, Ministerpräsident von Hessen damals gewesen auch. Und Roland Koch saß bei Lanz. Warum? Das bleibt das Geheimnis von Lanz und Roland Koch. Und was ich nicht wusste, Roland Koch geht wohl ein und aus bei Friedrich Merz. Also ja.
Einer seiner besten Freunde.
Ja, einer seiner besten Freunde. Und sie unterhalten sich natürlich auch ab und an über Politik. Aber Roland Koch hat in dem ganzen Abend da gesessen und gesagt, ich weiß ja nichts, obwohl ich was weiß. Aber woher soll ich es wissen? Das war so seine Aussage. Und da ist er auch gefragt worden, wie sieht das aus mit dem Merz? Und da hat uns Roland Koch alle aufgeklärt.
Was hat denn irgendjemand? Jetzt, wenn man mal ganz nüchtern redet davon. Das Problem von Friedrich Merz ist nicht Friedrich Merz, sondern das Problem ist die politische Konstellation.
So, das heißt, er sagt, das Problem von Friedrich Merz ist nicht Friedrich Merz, sondern dass Friedrich Merz mit der Realität klarkommen muss. Und das finde ich für einen Bundeskanzler eine schwierige Position. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das war's.
So. Wir wollen aber
was nehmen wir mit Positives? Was nehmen wir mit Positives? Wir sind ja grundlos gut gelaunt.
Also, ich nehme auf jeden Fall positiv mit, wenn Jens Spahn Bundeskanzler wird, ziehe ich nach Holland. Diese Woche war ich in Maastricht, musste meinen Pass verlängern lassen und ich habe gedacht, ach, ich mache das schnell noch, bevor in Sachsen-Anhalt gewählt wird. Und war in Maastricht auf dem Amt und ich war wieder einmal fasziniert. Ich meine, klar, Maastricht ist eine kleine Stadt, 125.000 Einwohner. Ich war wieder mal fasziniert von der Digitalisierung der Ämter in den Niederlanden. Es ist einfach wirklich der Knaller. Also du machst erstmal anmelden, machst du alles online, kriegst deinen Termin relativ flott, lädst deine ganzen Unterlagen, alles online, alles hoch, dann hast du um 11.30 Uhr einen Termin. Dann haben die da 20 Schalter, von den 20 Schaltern sind 17 besetzt. Die haben einen Wartebereich, da haben bestimmt 100 Leute Platz, sitzen tun da 5. Du gehst da rein um 11.20 Uhr, ziehst deine Marke, um 11.25 Uhr sitzt du am Schalter und um 11.45 Uhr bist du raus aus dem Amt mit den Worten, ihr Person, also Identitätskarten, nicht der Passport, nicht der Reisepass, sondern ihre Identitätskarte ist in 7 Tagen hier.
Das heißt also, die Nummer, die du gezogen hast, war keine Nummer, sondern das war die Ausfahrkarte vom Parkhaus.
Richtig.
Weil die wussten, es geht so schnell raus. Ja?
Und ich habe mich wirklich gefragt, was die da wohl so anders machen und warum. Klar, also kleineres Land, kleinere Städte, das macht natürlich Sinn. Aber also das war wieder so ein Erlebnis, wo ich dachte, Mensch, das mit der Digitalisierung.
Das ist schön, dass du das positiv mitgenommen hast. Aber also, aus dem Abend habe ich mitgenommen, dass die Serval-Katze zurück ist.
Ja.
Das ist gut.
Ja.
Dass man hier in Krefeld
Wolfgang
gerne...
Wolfgang Kubicki ist zurück.
Kubicki ist... Dass man hier in Krefeld auch mit Matratzen auf der Straße schlafen kann, habe ich...
Ja.
Nehme ich positiv mit.
Ich weiß wieder Stock Cola, aber bevor wir das jetzt alles besprechen, denn es gibt eine kleine Tradition am Ende unseres Live-Podcasts. Und zwar wollen wir jetzt gemeinsam mit Ihnen... Ein Lied basteln, einen Song, der diesen Abend in Worte fasst. Und das werden wir mit der KI machen. Der Kollege Tobias Mann kümmert sich darum. Ich nehme jetzt mal dieses Mikrofon und komme noch mal 1, 2, 3.
Ja.
So, und genau, ich frage, Sie können jetzt ein paar Begriffe reinrufen, die Sie aus diesem Abend mitnehmen oder wo Sie sagen, ach, das ist ein interessantes, schönes, lustiges Wort von heute Abend, das wollen wir, dass das in diesem Song vorkommt. Deswegen, Sie können einfach mal was rufen und ich nehme das. Bitte? Motten.
Ja, aber wenn, dann Parteitagsmotten.
Parteitagsmotten?
Ja. Hoffnung. Hoffnung ist schön.
Trollinger. Trollinger ist super.
Trollinger.
Ja. Handkäse?
Handkäse?
Oh ja, wie hieß das?
Moment,
noch?
Langsam. Handkäse? Ja. Serval-Katze?
Ja, du, nicht du reden, ich rede mit den Menschen.
Bitte.
Hat er schon? Das hatten wir schon?
Ich habe Steckdosenbefruchter gehört, Philipp.
Was?
Ich habe Steckdosenbefruchter gehört.
Brauchen wir auch Namen?
Ja, nimm mal noch ein paar Namen noch.
Friedrich Merz? Oh ja, Agnes Strack-Zick. Oh, wieso? Agnes Strack-Zick.
Mhm. Jazzkeller?
Jazzkeller!
Das reicht mir, glaube ich. Vielleicht noch einen Politikernamen? Jens Spahn.
Für die Emotion?
Und ich würde sagen, als Genre nehmen wir deutschen Schlager.
Unbedingt.
Ja. Gut, das muss jetzt einen Moment arbeiten. Es muss ein Momentchen arbeiten.
Genau, es macht jetzt quasi, die KI macht jetzt einen Text draus, einen Song draus. Und ich sag mal so, wir haben schon alle möglichen Ergebnisse an solchen Abenden gehabt. Es kann sein, dass das jetzt funktioniert. Es kann sein, dass es überhaupt nicht funktioniert. Es kann richtig gut werden und wir denken alle zum Schluss, boah, ne, oder aber wir denken, ja, komm, gehen wir noch auf den Absacker in den Jazzkeller.
Auf jeden Fall können wir Ihnen schon mal danken, dass wir diesen wunderbaren Abend bei Ihnen in Krefeld verleben durften. Vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Mal einen kleinen Applaus und auch für Sie selber und für das Team von der KUFA.
Und dieser Podcast kommt raus am...
Bald.
Bald.
Du weißt ja, so ein Podcast ist ein großer Tanker.
Genau.
Wenn der einmal...
Ja, wenn der einmal sinkt, dann bleibt man bis zum Schluss an Bord.
Ja.
Also sagen wir mal, Anfang nächster Woche wird der Podcast rauskommen. All diejenigen, die den Podcast überhaupt nicht kennen, 60 Folgen, viel Spaß. Die dem Ding folgen. Wir gehen jetzt auch, das ist übrigens auch, das müssen wir jetzt noch den Hörern zu Hause sagen, das ist unsere letzte aktuelle Folge, denn ab nächster Woche, übernächster Woche, kümmern wir uns über den Sommer ein bisschen mit den Grundrechten aus dem Grundgesetz und beschäftigen uns jede Woche mit den Grundrechten und dem Grundgesetz. Das machen wir, glaube ich, bis Anfang August.
Mitte.
Bis Mitte August, jede Woche einmal. Dann machen wir 3 Wochen oder 4 Wochen, glaube ich, Sommerpause. Und dann geht's Anfang September, kurz vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, wieder mit der ersten Folge, mit der aktuellen politischen Folge weiter. Und für alle, die jetzt beim Podcast hören, Spaß bekommen haben und gesagt haben, Mensch, da wäre ich gerne mal live dabei. Wir sind am 22.09. in Hamburg im St. Pauli Theater und Ende des Jahres im Dezember sind wir dann auch noch in Köln im Gloria. Und wenn Ihnen das jetzt alles zu viele Informationen waren, dann gehen Sie einfach auf www.grundlosgutelaune.de, da finden Sie alle Informationen. Und oder wenn Sie uns Feedback schicken wollen, dann bitte per Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Und was soll ich Ihnen sagen? Die KI hat ihr Werk beendet. Der Song, der kreiert wurde, heißt Jazzkeller und Hoffnung. Viel Freude.
Im Jazzkeller riecht es schwer nach Traum. und Hoffnung klebt am alten Raum. Die Party-Tagsmotten tanzen sacht, bis die Nacht mir wieder Mut gemacht. Am Tresen steht mein Trollinger, daneben Handkiss, kleiner Sieger. Die Serverkatze schaut mich an, als ob sie meinen Plan verstand. Ich sag komm, noch ist nichts vorbei. Die Luft wird leicht, die Seele frei. Ein kleines Upper zu genügt, wenn sich das Herz nach oben biegt. Hoffnung, Hoffnung bleibt bei mir. Im Jazzkeller sing ich dafür.
Das war grundlos gute Laune!
Das war die 64. Folge Grundlos Gute Laune. Live aus der KUFA in Krefeld. Ab nächste Woche gehen wir dem Grundgesetz auf den Grund. Und bis dahin gehe ich mit meiner Serval-Katze Gassi. Miau und tschüss.